Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich Neongrau besprechen möchte. Hatte dann die Vermutung, dass ich es wohl nicht schaffen würde, weil es sind ja immerhin 12 Teile, die die Hörspielserie umfasst. Und habe gedacht, das werde ich in einer Woche gar nicht schaffen. Aber Quatsch, es sind ja immer nur so eine halbe Stunde pro Teil, also sogar weniger als eine halbe Stunde. Und das habe ich dann schon gut weghören können in dieser Woche und hatte auch große Freude daran. Neongrau ist eine Romanumsetzung des gleichnamigen Romans von Alkimira. Alkimira kennen sicher viele von euch aus dem Hörspiel-Podcast Das war Morgen, den es ja auch in der ARD-Audiothek gibt. Und da macht sie zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Isabella Herrmann die Moderation. Und da hören sie sich immer Hörspiele, Science-Fiction-Hörspiele aus der Vergangenheit an, die sozusagen in unserer Gegenwart spielen, beziehungsweise in der Zukunft. Und wie man sich halt früher die Zukunft vorgestellt hat. Und dann unterhalten die sich darüber. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Podcast-Format. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch mal in meine Podcast-Folge vom 6. April 2024 hinein. Da habe ich nämlich ein Interview mit den beiden gemacht. Es war echt aufschlussreich. Doch kommen wir zu Neongrau, der Hörspielserie. Also Neongrau basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alkimira, hatte ich ja schon gesagt. Und das ist ihr Debütroman gewesen. Der kam im Dezember 2022 raus. Und jetzt so ja, 2,5 Jahre später haben wir also zwei ein Viertel Jahre später haben wir die Hörspielversion von Neongrau in der ARD-Audiothek vorliegen. Umgesetzt wurde sie von Martin Zülka, den viele sicher kennen, aus ja ganz vielen Hörspielen. Also ist ein sehr umtriebiger Hörspielregisseur, aber vielleicht vielen in Erinnerung die Trisolaris-Trilogie, auch Science-Fiction. Da gehörten ja dazu die drei Sonnen, der dunkle Wald und Jenseits der Zeit. Und diesen Trisolaris-Stil, den merkt man auch so ein bisschen, finde ich, Neongrau an, weil hier hat man auch zum Beispiel mehrere Erzähler. Das war ja auch schon bei Die drei Sonnen und hier bei Neongrau sind es eben auch zwei Erzähler, Mann und Frau, die da unterschiedliche Erzählfunktionen übernehmen. Dann haben wir wie bei Trisolaris einen schönen Soundtrack, der sich so einprägt und der völlig zu dieser Thematik passt, also in diese Cyberpunk-Welt, weil Neongrau ist Cyberpunk. Cyberpunk ist so ein Science-Fiction-Subgenre, das in den 1980er Jahren entstand und ich hatte meine erste Berührung mit diesem Subgenre des Science-Fiction durch die TV-Serie Max Headroom. Die lief damals Ende der 80er auf Sat.1, immer ganz spät abends. Und da geht es um einen Videoreporter, also einen Reporter, der Edison Carter. Und der hat einen Unfall und dabei stirbt er fast. Und um sozusagen sein Gehirn wenigstens zu retten, analysiert so ein Hacker seine Hirnströme und erzeugt daraus eine Manifestation von Edison Carter in der virtuellen Welt. Und das ist dieser Max Headroom. Und Edison Carter überlebt dann auch und es existieren da sozusagen zwei Edison Carters. Einmal der als Max Headroom in der virtuellen Welt und der reale Edison Carter. Was ich faszinierend an der Serie damals fand, immer wenn, bevor die Folge dann richtig losging, kam dieser Slogan 20 Minutes into the Future. Und ich habe das damals nicht verstanden und erst später ist mir aufgegangen, ja, das ist so eine satirische Anspielung, weil es wird gemeint, das, was ihr da jetzt sehen werdet, das ist zwar Zukunft, aber eigentlich liegt das nur 20 Minuten in der Zukunft. Das heißt, das ist eigentlich jetzt schon Realität. Und ja, was hat denn die Serie überhaupt gezeigt? Also da wird eben eine wirklich relativ düstere Welt gezeigt, die von Medienkonzernen bestimmt und überwacht wird. Gut, damals in der Serie waren es TV-Sender, aber wenn wir uns heute dann die ganzen sozialen Medien und Google und Co. angucken, dann ist sozusagen diese Überwachung durch die Medienkonzerne oder Überwachung, aber auch Steuerung durch die Medienkonzerne ja eigentlich schon Realität, also das ist da. Fernsehen ist wirklich überall, es werden sogar Fernseher kostenlos an Bedürftige verteilt in dieser Science-Fiction-Serie Max Headroom. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, also Fernseher werden jetzt zwar nicht kostenlos verteilt, aber in Sozialkaufhäusern oder so, da kriegt man die für ein Appel und ein Ei. Und Handys sind natürlich auch überall präsent. Und ja, ich denke mal, die sind auch, selbst bei den Ärmsten kann sich ein Handy leisten. Und das ist so, ja, das ist sozusagen das Äquivalent zum Fernseher. Nur mit einem Handy lässt sich es halt noch besser der Mensch steuern als mit so einem Fernseher. Dann Armut und Slums sind auch ein Thema beim Exetroom, also zumindest so als Kulisse. Es gibt eben sehr, sehr arme Menschen und die gibt es ja heute leider auch und es werden immer mehr. Und dann gibt es eben solche absurden Sachen, wie zum Beispiel, dass Menschen in irgendwelchen Traumlabors liegen und dann werden deren Träume aufgezeichnet und dann im Fernsehen ausgestrahlt. Also so, ja, so eine Verkauf des ganzen Innern, was so einen Menschen ausmacht, das wird dann da eben verkauft. Ja, Träume verkaufen kann man heutzutage auch noch nicht, aber ganz viele Menschen verkaufen ja für ein paar Klicks auf TikTok und Instagram alles sich selbst absolut, nur um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Also ich finde, da hatte die Serie schon sehr viel voraus und das Beste war wahrscheinlich eine Folge, da ging es um Wahlen. Also wie der Präsident gewählt wird in den USA und der wird eben dadurch gewählt, dass jeder TV-Sender einen Kandidaten hat und der Kandidat gewinnt, dessen Sender zu einem bestimmten Zeitpunkt die meisten Einschaltquoten hat. Und das ist sicher bei uns nicht so, aber wenn wir sehen, was für einen Einfluss TikTok und Google und Meta auf die Wahlen haben durch die sozialen Medien und X natürlich auch, und durch die ganze Propaganda, die da läuft und die man sich dann reinziehen kann, also dann, ja, also wer die Macht der Medienkonzerne und wahrscheinlich auch der russischen Hacker auf seiner Seite hat, der wird dann auch wahrscheinlich die Wahlen gewinnen. Also es ist schon sehr viel Paralleles und ja, Eingetretenes in der Serie Exetroom zu sehen, wovon wir heute, ja, in was für einer Welt wir auch leben. Aber warum erzähle ich das überhaupt? Ja, ich bin jetzt ganz schön abgeschweift. Also Exetroom ist wirklich so ein Musterbeispiel für das Genre Cyberpunk. Also Cyberpunk hat so 5 Merkmale, an was man das Genre erkennen kann. Also erstmal haben wir da hochentwickelte Technologie, also sowas wie Cyberimplantate, künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten. Dann haben wir, was wichtig ist, soziale Ungleichheit und ungerechte Machtstrukturen. Erklärt sich von selbst. Dann haben wir immer einen Anti-Helden und rebellische Außenseiterfiguren. Dann gibt es dystopische Großstädte und die eigene Identität wird hinterfragt und die Kontrolle des technischen Fortschritts wird auf den Prüfstand gestellt. Das sind so Sachen, die im Cyberpunk, ja, woran man das Genre erkennt. Und wer jetzt sagt, ja, Exetroom kenne ich nicht, auch sonst kenne ich nichts, der kennt vielleicht den Film Blade Runner. Das ist aus meiner Sicht einer der überschätztesten Filme überhaupt, aber gilt trotzdem als einer der wichtigsten Vertreter des Genres. Das heißt, da kann man mal so Cyberpunk erleben. In dem Anime Akira kann man es auch sehr gehaltvoll nachvollziehen oder in Ghost in the Shell ebenfalls ein Anime. Beide super Filme, da ist auch der Cyberpunk sehr präsent. Robocop aus dem Jahr 1987 gilt tatsächlich auch als ein Meilenstein des Genres. Aber auch so modernere Filme, ja, moderner sind auch schon wieder alt, ne? Matrix, Minority Report oder Alita Battle Angel oder Elysium aus dem Jahr 2013 sind wichtige Vertreter des Genres Cyberpunk. Aber für mich bleibt Cyberpunk tatsächlich Exetroom, weil da haben wir einfach diese Sozial- und Gesellschaftskritik, die Medienkritik, diese Technologie, das ist für mich da alles am plastischsten und so greifbarsten vorhanden. Deswegen ist das so mein Cyberpunk-Standard ist Exetroom. Aber in Neongrau, da finden wir das auch alles. Also wir haben einmal diese hochentwickelte Technologie. Ja, also in Neongrau geht es um VR-Gaming. Da gibt es Cyberdrogen. Da muss man einfach nur in so eine Flüssigkeit gucken und dann wird man irgendwie so weggebeamt. Dann gibt es künstliche Intelligenzen, die spielen eine ganz große Rolle. Dann haben wir natürlich die soziale Ungleichheit und ungerechte Machtstrukturen. Das heißt, das alles spielt ja in Hamburg im Jahr 2112. Und da gibt es eben die ganz super Reichen, die dann irgendwo in gesicherten Arealen existieren und die Armen, die leben dann so in Slums und die auf dem Wasser treiben. Also da da gibt es denn, also es ist nicht nur die soziale Ungleichheit, sondern eben auch eine klimatische Ungleichheit, kann man sagen, weil die Klimakatastrophe ist im Jahr 2112 schon eingetreten. Das heißt, Hamburg ist teilweise überschwemmt, wird immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht. Dann kann man manchmal gar nicht rausgehen aus der Stadt oder aus den bestimmten Bereichen, weil es einfach nicht geht. Da muss man warten, bis die Flut dann wieder weg ist, die Überschwemmung. Also alles sowas kommt davor. Dann haben wir natürlich in Neongrau auch Antihelden und rebellische Außenseiterfiguren, also gerade die Hauptfigur Go, Stuntboy Kazumi ist, ja, Antiheld schlechthin, weil sie will eigentlich kein Held sein. Sie will einfach nur sie selbst sein, aber sie weiß gar nicht, wie sie selbst ist, weil sie ist genderfluid und überhaupt wird sie dann in diese Situation gebracht, sich zu entscheiden, ja, willst du jetzt Junge oder Mädchen sein, aber sie will sich gar nicht entscheiden und das wird thematisiert und natürlich auch diese ganze Welt drumherum, diese ganze Tech-Welt und die Medienkonzerne, also die Konzerne, die ja diese VR-Wettkämpfe veranstalten und dann gibt es so Untergrundrebellen und alles sowas, also ist alles dabei, was man haben will und natürlich haben wir so eine dystopische Großstadt, ja, Hamburg, in Zeiten des Klimawandels, Überschwemmungsslums, verfallene Strukturen. Also es ist ein Musterbeispiel für Cyberpunk. Aber jetzt komme ich mal wirklich zum Hörspiel Neongrau. Und ich habe tatsächlich das Hörbuch Neongrau gehört. Also da wird einfach nur das Buch vorgelesen. Es ist kein Hörspiel, sondern wirklich nur das Hörbuch habe ich mir damals angehört. Einfach weil ich Alkimira in meinem Interview damals im Podcast als so eine angenehme Person empfunden habe. Und ich wollte einfach unbedingt wissen, wie die Frau schreibt, was das ist und was die da macht. Und habe dann eben angefangen, das anzuhören. Und ich kann euch sagen, der Einstieg war verdammt schwer. Also da fliegen einen Sätze und Begriffe um die Ohren, die ich wirklich nicht verstanden habe. Und ich wusste teilweise nicht, was da jetzt wirklich passiert. Habe dann nur grob so die Handlung erahnen können. Dann kommen auch noch zusätzlich die Figuren, die haben alle so merkwürdige oder schwer zu merkenden Namen. Wer ist jetzt was? Wie hängt der mit dem zusammen? Und ich habe sowieso ein schlechtes Namensgedächtnis und da konnte ich es mir dann wirklich, also das ist mir sehr schwer gefallen, die Figuren dann zuzuordnen. Und ich kam mir so ein bisschen so vor, wie wenn ich einen Roman lesen würde, der im 11. Jahrhundert spielt, sagen wir mal in Sachsen, und der Verfasser dieses Romans hätte gesagt, okay, damit es authentischer wirkt, lasse ich einfach alle Figuren in dem Roman Mittelhochdeutsch reden. So, das wäre zwar super authentisch gewesen, aber da hätte ich auch nichts verstanden, außer ich hätte mein mittelhochdeutsches Wörterbuch rausgeholt und es daneben gelegt. Und jedenfalls ist es genauso bei Neongrau, nur das spielt halt nicht im Mittelalter, sondern eben in einer anderen Richtung, also im Jahr 2112. Und da erleben wir dann eben, wie so heutige Jugendsprache so weiterentwickelt wird und die wird dann genutzt. Dann kommen noch arabische und japanische Worte dazu und ja, es ist so ein bunter Mix und dann ausgedachte Tech-Ausdrücke. Und das ist wirklich am Anfang so, man schaut in diesen Roman wie ein Schwein ins Uhrwerk und versteht nicht, was da passiert. Aber mit der Zeit habe ich mich dann reingehört, habe dann erkannt, okay, das bedeutet das und das bedeutet das. Und dann konnte ich der Geschichte folgen und dann konnte ich die auch genießen. Aber ich bin auch ehrlich, dass ich sage, wenn ich jetzt nicht so eine Bewunderung für die Alkimira hätte in mir, dann hätte ich wahrscheinlich das Hörbuch nicht weitergehört. Dann hätte ich nach den ersten 30 Minuten Schluss gemacht und gesagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich, das lasse ich weg. Aber mein Durchhalten wurde dann belohnt und ich habe eine sehr schöne, spannende Geschichte gehört, die jetzt auch als Hörspiel vorliegt. Und da habe ich mir gedacht, da hätte man es ja ein bisschen geschickter machen können, dass der Einstieg nicht so schwer ist durch diese ganze komplizierte Sprache, dass man das vielleicht ein bisschen zurückfährt, die Sprache, oder zumindest am Anfang die Spannung erhöht, weil der Roman beginnt tatsächlich nicht sehr spannend. Das ist, ja, es gibt Stuntboy, macht da so einen Stunt und fliegt hin und muss dann in so einen Midimaden und wird dann da versorgt. Und das ist alles nicht wirklich spannend. Das ist eigentlich nur so eine Einführung in die Welt, die, wenn man nichts übrig hat für diese Sprache, dann wahrscheinlich auch gar nicht sich antun möchte. Weil warum sollte man sich das antun, wenn keine Spannung da ist, weil man wissen will, wie irgendwas weitergeht. Und darum hatte ich jetzt gedacht, dass es in der Hörspielserie vielleicht so machen, dass sie sowas, so diesen alten dramaturgischen Kniff machen, irgendein Ereignis, was später im Roman passiert, nehmen, was sehr spannend ist, das an den Anfang setzen und dann sozusagen sagen, und das passierte vorher. Also so kam es zu diesem Ereignis, ja, dass man denkt, okay, wie ist das passiert? Ganz alter dramaturgischer Begriff, aber ich hätte es mir für konkret in diesem Fall gewünscht, weil, wie gesagt, der Einstieg, wenn ihr das anhört, das Hörspiel, die Hörspielreihe, ihr werdet in den ersten zwei Folgen, werdet ihr wahrscheinlich 40% nur verstehen. Bei mir waren es 60%, weil ich ja die Geschichte schon kannte, aber das behaupte ich jetzt einfach mal so, es werden so 40% sein. Das ist scheiße, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder gut, weil das Gehirn wird trainiert, es muss sich neue Vokabeln aneignen, das heißt, es ist auch eine Herausforderung. Und der WDR hat zu der Hörspielserie eine schöne Webseite verfasst. Die findet ihr unter 1.ard.de/neongrau-infos. Und dort könnt ihr dann nochmal ein Glossar angucken. Da sind die 78 wichtigsten Redewendungen und Begriffe aus dem Hörspiel drin. Und dann könnt ihr es so machen, dass ihr einfach das Hörspiel hört und nebenbei einfach die Webseite auf dem Handy oder so aufhabt. Und dann könnt ihr halt immer mal gucken, was welcher Begriff bedeutet. Und dann werdet ihr vielleicht schneller reinkommen als ich. Aber wenn ihr sozusagen durchhaltet, die ersten zwei Folgen, weil in der zweiten Folge gibt es so eine Szene, die kommt relativ am Ende, da sitzen zwei Männer am Wasser im Blank, das ist so ein Slum, der auf dem Meer treibt und die unterhalten sich, die angeln und das ist das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, boah, das ist erleichternd, ich höre endlich mal nicht dieses Tech-Gequatsche, das gibt zwar auch so ein paar Vokabeln, aber nur ganz wenig davon, es ist alles so ein bisschen normaler, möchte ich mal sagen und da geht es dann auch darum, dass einer der Männer einen Bombenanschlag plant und da entsteht dann auch sowas wie Interesse und dass ich dachte, okay, jetzt ist wahrscheinlich so der Haken ausgeworfen, dass ein Zuhörender an der Geschichte bleibt. Und wenn man dann dranbleibt, dann bekommt man eine echt schöne Story über Liebe, Freundschaft und eben diese Suche nach der eigenen Identität. Es geht auch um soziale Ungleichheit, Polizeigewalt und die Bedrohung durch künstliche Intelligenz, aber auch die Chance durch künstliche Intelligenz und natürlich auch die Gier der Konzerne. Ja? Also alles sehr nachvollziehbar und erscheint mir auch wirklich sehr realistisch als Zukunftsszenario. Und so richtig spannend wurde es für mich dann ab der vierten Folge, da war ich dann so drinne, dass ich dann wirklich die restlichen 8 Folgen einfach nur noch durchgesuchtet habe. Also die musste ich dann alle ganz schnell anhören, damit ich dann weiß, wie es ausgeht. Ich wusste natürlich, wie es ausgeht, aber ich wollte einfach wissen, wie sie es da im Roman gemacht haben, im Hörspiel gemacht haben. Und das war dann auch wirklich richtig schön. Verdanken wir natürlich auch den tollen Sprecherinnen und Sprechern, wie eben Jascha Elia Deppe als Go oder Miriam Ebruöz als L. Neue, unverbrauchte Stimmen, die uns ja diese futuristische Welt näher bringen. Und natürlich gehört auch zu so einem Science-Fiction-Hörspiel auch eine gute technische Umsetzung. Ja, beim WDR muss man sich da keine Sorgen machen. Tolle Effekte, glaubhafte akustische Räume und ein sehr gelungener Soundtrack, der genau an den richtigen Stellen eingreift und so schön so Synthi-Sounds hat. Klar, Cyberpunk ist in den 1980er Jahren entstanden und in den 1980er Jahren waren Synthesizer halt das Instrument Nummer 1 für die Musik. Und klar, dass dann Cyberpunk sozusagen und Synthesizer-Sound, das klebt zusammen. Also Cyberpunk ohne Synthi geht eigentlich gar nicht. Ne, unmöglich. Und jedenfalls geiler Soundtrack, wobei ich an manchen Stellen gedacht hätte, oh, da hätte er noch ein bisschen krasser abgefahrener sein können. Also wenn die Protagonisten da Drogen nehmen, gerade am Anfang oder in der VR kämpfen, wird nachher ein bisschen besser, aber auch wenn Blutknall auftritt, da hätte ich mir noch mehr, da hätte ich mir noch härter, verstörender oder psychedelischer gewünscht. Aber das ist halt so ja auch mein Wunsch und nicht der anderen. Deswegen komme ich jetzt mal zum Fazit. Also ich mag Neongrau und lege es allen ans Herz, die mal so richtig tief in die Welt von morgen abtauchen wollen. Und ich finde die Welt von Neongrau, die ist tatsächlich durchaus realistisch dargestellt. Also so im Sinne von, wie ich es mir auch wirklich vorstelle, wie es im Jahr in 87 Jahren sein wird. Also Klimawandel beherrscht die Erde und ja, wir unternehmen einfach facto. Unternehmen wir ja wirklich kaum was dagegen und das, was unternommen wird, wird dann wieder konterkariert durch die USA und Russland und die rechten Parteien, die einfach behaupten, es gibt einfach keinen Klimawandel und Schluss und ja, wenn man behauptet, es gibt ihn nicht, dann passiert es ja auch nicht, ist ja logisch. Tolle Welt, auch tolle Figuren und Charaktere, die einen wirklich ans Herz wachsen und die Dialoge sind vielleicht an manchen Stellen ein bisschen infolastig, sodass man nicht das Gefühl hat, dass die Figuren da sprechen, sondern eher die Alchimira da spricht, die eben da ihre Philosophie uns präsentieren will über diese Dialoge. Da wirken denn die Figuren so wie ein bisschen so wie ferngesteuert. Aber es ist eine sehr schöne Philosophie, wie ich finde, die das Buch rüberbringt. Und deswegen finde ich auch diese ferngesteuerten Figurdialoge in Ordnung. Und ja, wie gesagt, ihr müsst euch halt, wenn ihr anfangt, das zu hören, erstmal so reinhören wegen dieser ganzen Floskeln und Begriffe. Aber irgendwie kriegt ihr es dann hin, da bin ich mir sicher. Und es ist eine spannende Story, wo man zwar eine gewisse Anlaufzeit braucht, ehe es so richtig losgeht. Aber wie gesagt, ab der zweiten Folge sollte man eigentlich am Haken sein und spätestens ab der vierten Folge sollte da drin sein, dass ihr wirklich dann den Rest durchhören wird. Ich drücke auf jeden Fall der Serie Neon Grau alle Daumen, denn in diesen Zeiten, wo Intoleranz wie Unkraut aus dem Boden schießt und ja, die Engstirnigkeit und Engköpfigkeit wieder auf Hochkonjunktur läuft, finde ich, da ist Neon Grau ein angenehmes Gegenbeispiel, wie es auch anders sein könnte und selbst in so einer beschissenen Zukunft noch Menschen Herz haben und ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Gut. Dann war's das für heute. Wir hören uns wieder am 15. März. Und bis dahin, denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.